Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Und auf dem Messestand vom Börsenradio, da begrüße ich Rolf Pieper. Grüße Sie.
Hallo.
Ich habe erfahren, man hat Sie gestern in Handschellen abgeführt. Warum?
Ja, das war eine interessante Idee. Ich habe ja mehrfach darauf hingewiesen, dass durch neue behördliche Eingriffe, dass ich das Ende der finanziellen Freiheit sehe. Und das kann man ja nicht anders symbolisieren, als sich Handschellen und Fußfesseln umzulegen. Und so habe ich mich gestern mit Fußfesseln und Handschellen auf die Bühne führen lassen. Die Menschen haben es gefeiert. Das war richtig. Anschließend an unserem Messestand war die Hölle los und alle haben das gefeiert, weil wir das so symbolisiert haben. Ein paar hat es auch schockiert.
Ja, das Ende der finanziellen Freiheit, das ist ja generell Ihr Thema.
Ja.
Sie sagen ja immer, es geht nicht mehr darum, wie viel wir in der Zukunft haben, sondern wie viel bei uns bleibt. Warum ist das das Ende der finanziellen Freiheit?
Ja, es ist ja so, wenn wir uns die Geldwelt einmal anschauen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, dann müssen wir ja feststellen, dass wir in einer Verschuldungspyramide sind. Die Verschuldung geht weiter auf allen Ebenen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die Herausforderungen, die wir haben, natürlich auch sehr große. Die Wirtschaft brummt nicht so, wie wir wollen. Es gibt Kriege, die Corona-Folgen, eine marode Infrastruktur in Deutschland, Schulen, all das muss ja bewältigt werden. Also muss man ja an der Einnahmenschraube drehen. Und wenn ich an der Einnahmenschraube drehe von staatlicher Seite, ist es ja immer dann so, dass ich versuche, die Bilanzen zu tauschen. Also die Schuldbilanz gegen die Vermögensbilanz der privaten Bürger. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei Politikern. Und wenn man dann zugreifen will, muss man natürlich dafür Regularien schaffen. Und diese Regularien werden kommen, von Lastenausgleich bis sonst wo. Und da gibt es ja ganz, ganz schlimme Vorzeichen.
Klingt nicht gut.
Nee, ich möchte ja auch nicht mit Angst hier agieren, ja, aber ich möchte wacheln. Die ja. Menschen müssen wachsam sein und da sage ich immer gerne den alten Spruch, besser unperfekt angepackt als perfekt gezögert.
Besser unperfekt angepackt als perfekt gezögert.
Genau.
Okay, gehen wir die Argumente nochmal durch im Detail.
Ja, gerne.
Also Sie sprachen den Lastenausgleich an, also ja. Da geht es um Immobilien.
Ja.
Das ist ein Begriff, den hat man schon mal gehört, aber wie es funktionieren könnte, da gibt es ja schon Beispiele aus der Vergangenheit.
Ja, natürlich. In der Nachkriegszeit war der Lastenausgleich, also eine sogenannte Hypothekengewinnabgabe. Die Menschen mit Eigentum bekamen einen Grundbucheintrag und mussten den verzinslich bedienen. Der Herr Gabriel als Spitzenpolitiker vor ein paar Jahren hat gesagt, okay, das hat uns ja schon mal geholfen, also nehmen wir es wieder. Und jetzt werden verschiedene Modelle gerade aktuell durchdacht. Das eine Modell ist das alte Modell und das neue Modell ist das Schweizer Modell, die Immobilie auf der Einkommensseite mit hinzuzuziehen. Das heißt also, es ist eine steuerbasiserhöhende Belastung. Ich nehme mal ein Beispiel, ich habe eine Immobilie, die ist 1 Million wert, hälftiger Verkehrswert, 500.000. Die muss ich 10 Jahre lang dann mit dem neuen Lastenausgleich oder wie auch immer genannt wird, bedienen. Das heißt, mein zu versteuerndes Einkommen erhöht sich um 50.000. Das wäre doch mal eine interessante Möglichkeit.
Also genau das Gegenteil wie jetzt, wo ich dann noch 2% Abschreibung habe oder bei 9, 5% genau. teilweise oder genau. 13% bei besonderen Einheiten, denkmalgeschützt und sowas. Okay, Risiko 1, kann ich mich davor irgendwie schützen?
Ja, es gibt Immobilienschutzkonzepte. Ich kann nicht so ganz viel hier preisgeben, aber okay. so ein bisschen kann ich ja sagen, man muss die Immobilie aus dem persönlichen Bereich in den gesellschaftsrechtlichen Bereich ja. bringen und da gibt es sehr interessante Konzepte. Da kann man wieder ein altes Recht dabei nehmen und dieses alte Recht heißt also großer Immobilienschutz auf gesellschaftsrechtlicher Seite, raus aus dem Privaten, rein in die Gesellschaft und das funktioniert und ist bewährt und ich habe extra einen Experten bei mir im Team, der das berät.
Okay. Ja, also wer da Ideen braucht, das ist
unbedingt. Unbedingt.
Fachgebiet.
Und manche, es gibt ja Seminare dazu und YouTube-Tutorials und so. Und da kann ich prognostizieren, davon werden 80% nicht funktionieren,
okay.
weil sie auf der persönlichen Ebene, also GbR und all ja. diese Dinge, aber GbR ist ja immer noch die Person mit drin und das darf man eben nicht machen.
Okay, verstehe. Gehen wir einen Schritt weiter. Das war jetzt Thema Immobilien. Ja. Also trotz Rekordeinnahmen in der Politik schmeißen sie das Geld raus. Ja. Und irgendwie aber nicht den Eindruck, das kommt bei uns an. Also wenig Infrastruktur und sowas.
Wissen Sie, wo ich gestern den größten Applaus bekommen habe, als ich gesagt habe, Steuerverschwendung muss genauso bestraft werden wie Steuerhinterziehung.
Ja, glaube ich, dass da viel Applaus kommt. Glaube ich wirklich. Sie sehen ja Experte so, sagen wir mal, die Reichen. Und Sie haben ja so ein bisschen erzählt, viele denken darüber nach, Deutschland zu verlassen. Macht das Sinn? Warum und wohin?
Ja, also es gibt in der Tat aktuell eine Fluchtbewegung. Das ist deutlich zu merken. Und es sind nicht die Reichen, das ist der Mittelstand. Ja. Der Mittelstand hat in Deutschland seine Lobby verloren. Das merken wir bei den Top-Aktienwerten und den Superreichen passiert ja relativ wenig, weil die schon lange vorgesorgt haben. Ja. Aber es ist der Mittelstand, der mittelständische Unternehmer. Ich habe gestern ein paar davon beraten. Die sind Handwerker oder Metzger oder was auch immer, haben 40 Jahre hier gebuckelt und fragen dann, wie dankt es mir eigentlich die Politik und wie werde ich durch die Politik geschützt. Ja. Und da gibt es ja ein paar Sargnägel für die deutsche Politik, zum Beispiel alle Behörden. Auflagen, die Bürokratie, dieses ganze Controlling, dieses ganze Melden, da haben die Faxen dicke. Da muss man einfach so sagen. Ja? Dann fragen die mich, du, ich habe eine eingenutzte Immobilie, da hatten wir ja gerade das Thema, und ich habe Vermögenswerte, wie kann ich die schützen? Und ich hatte vor ein paar Wochen jemanden, einen sehr vermögenden Menschen, der hat gesagt, Pieper, halbes Jahr, bring mich hier raus. So ist die Grundhaltung. So ist die Grundhaltung vieler Menschen. Die wollen in der Tat Deutschland verlassen. Und da muss man drüber nachdenken. Also verlassen persönlich, immer unter Verlust des sozialen Netzwerkes. Das ist ein Problem. Ein Problem. Also da muss ich auch sagen, wer dann so einfach kappt und sein soziales Netzwerk verliert, ist wahrscheinlich nicht gut beraten, denn ich kenne viele auch nach Paraguay gegangen und dann wieder zurückgekommen, weil das nicht funktioniert hat. Auf der anderen Seite, wenn ich das regeln kann, dass ich trotzdem noch meinen Beziehungspunkt habe, meine sozialen Beziehungspunkte, dann kann ich natürlich im Immobilienbereich und Vermögensbereich einiges tun. Und da sind die typischen Fluchtländer, wenn wir es mal so nennen, sind eben Liechtenstein, die Schweiz und auch Dubai.
Liechtenstein, die Schweiz und Dubai. Ja gut, wer gerne Ski fährt, kann sogar nach Dubai gehen, oder?
Ja, da gibt's sogar einen Skiclub, ja? Ja, das ist ja so.
Warum diese Länder?
Relativ einfach. Also Liechtenstein ist mein großer Favorit, weil es das richtige Recht um die Region ist. Aus Liechtenstein fahre ich mal eben in 2 Stunden nach Stuttgart, um die Invest zu besuchen. Ja. Aus Dubai brauche ich ein Flugzeug. Ne? Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Situation, dass Liechtenstein besondere Rechtskonstellationen hat. Es ist eine konstitutionelle Erbmonarchie und im Rahmen der Verfassung ist der Fürst den Austrian Economics zugetan. Also so wie ich auch. Liberalität. Ich lasse euch alles. Ich selber bin ja Angestellter meines eigenen Unternehmens und er nimmt mir relativ wenig weg und sagt, regelt aber alles. Krankenversicherung, Tagegeld, Unfallversicherung, Pensionsfonds, regel alles. Ich nehme dir nichts, aber regel alles selber. Das erzieht auch Menschen, das finde ich gut. Und auf der anderen Seite hat Liechtenstein etwas in der Verfassung stehen, was ich sehr gut finde. Einzelwohl vor Gemeinwohl. Also ganz anders, als wir es hier in Deutschland haben. Artikel 2, Gemeinwohl vor Einzelwohl. Dort ist Einzelwohl vor Gemeinwohl. Das finde ich ganz richtig. Und Liechtenstein hat als einziges Land in Europa keine Notstandsgesetze. Es kann nicht über Notstand etwas beschlossen werden. Wir haben es in der C-Phase erlebt. Das geht in Liechtenstein nicht.
Ja, Corona-Phase. Aber es ist ja angeblich gar nicht so leicht, in ein anderes Land zu gehen. Beziehungsweise man hat ja diese Wegzugsbesteuerung, die ziemlich teuer ist.
Ja, das ist so. Das muss man mit einem Konzept machen. Okay. Also einfach mal so zu gehen und zu sagen, so, ich bin da mal weg und tschüss, funktioniert in der Regel nicht, weil dann Steuerlichkeit entsteht. Aber man kann mit geschickten Konzepten, das ist eine meiner Kernkompetenzen, das natürlich aufbauen, dass man eben wieder ins Gesellschaftsrecht geht. Das ist die schlaue Form, ins Gesellschaftsrecht raus, also bewusst entreichern, nennt man das, bewusst entreichern ins Gesellschaftsrecht und dann im Gesellschaftsrecht die Dinge zu organisieren.
Okay, jetzt haben wir Immobilien, jetzt haben wir den Wegzug besprochen. Wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, da gibt es ja das Sicherungssystem der Banken.
Ja.
Ist das sicher?
Es scheint so, ja, weil jeder davon ausgeht, okay, 100.000 pro Konto, pro Bank, ja, und dann verteile ich mal auf verschiedene Banken. Es ist aber eine trügerische Sicherheit. Einmal denken ja viele, alles das, was sie Bank haben, fällt damit rein. Ja? Aber Wertpapiere beispielsweise fallen nicht mit rein, Depots fallen nicht mit rein. Alles das, was nur als Buchwert auf dem Konto ist, fällt dort mit rein. Also Spareinlagen und sonstige Guthaben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, der Staat hat sich ja im Rahmen nach der letzten Krise davon freigemacht, wenn eine Bank in Schieflage kommt, einzugreifen. Also das Geld auf dem Konto ist im Prinzip ein Schuldversprechen, ist nicht mehr mein Geld, sondern ist wie ein Darlehen zu sehen. So, und dann kommen die Sicherungsinstrumente, und wenn wir alle Hunderttausender-Konten in Deutschland mal zusammenziehen und gucken, was in diesem Sicherungstopf drin ist, dann wird es bitter. Dann sind wir unter 1.000 Euro, also es gibt Experten, die sagen 498 Euro. In meinen Ausrechnungen sind wir bei 700 Euro pro 100.000.
Das heißt, als sich Merkel mit Steinmeier, also damals mit dem Finanzminister,
Steinbrück,
also die Brücke, genau, das war der Gedanke, hingestellt hatten, euer Vermögen ist sicher, das war Fake News.
Ja, wir sagen unser Volk, ja, damals war die Regelung noch anders, das muss man schon sagen, weil da hat der Staat noch sich verpflichtet hat, auch moralisch ist verpflichtet hat, bei einer Bankenschieflage, das haben sie auch teilweise getan, Hypo Bank, Hypo Adria und wie sie alle heißen, und sind eingesprungen. Commerzbank, gutes Beispiel, ne?
Ja,
sind
ja
eingesprungen. Da ist der Staat jetzt raus. Neue Gesetzesregelung.
Der Eigentümer haftet.
Erst die Summe der Darlehensgeber, also alle, die ihr Geld auf dem Konto haben, und dann der Staat. Ja? Und da können Sie sich denken, was da passieren wird.
Nächstes Thema. Das macht mir wirklich Sorgen. Sie haben mich schon mal darauf hingewiesen.
Ja.
Es gibt so vier Buchstaben. Die Frankfurter freuen sich, weil sie die Behörde haben wollen. Aber mir macht das eigentlich eher Sorge. AMLA, AMLA. Was steckt denn dahinter?
Ja, ich habe gestern, ich hatte ja einen großen Zuspruch auf der Bühne, gestern einen Menschen gefragt per Handzeichen, wer kennt die AMLA 3? Und das waren meine Kunden, ja. Alle anderen wissen es nicht. Also es gibt das Anti-Money Laundering, eine Gesetzgebung auf EU-Basis, die sagt, wir kontrollieren vieles zur Geldwäschebekämpfung, Terrorismusbekämpfung und so weiter. Das A kommt jetzt dazu, Authority, es wird eine Behörde dazu gegründet. Und diese Ausprägung dieser Behörde ist das Bittere, total bitter, denn diese Behörde ist im Prinzip ja ein trojanisches Pferd. Nennen wir es mal trojanisches Pferd. Denn dieses trojanische Pferd ist von Frau von der Leyen enttarnt worden. Frau von der Leyen hat gesagt, im Prinzip dient diese Behörde dazu, den Weggang von Vermögenswerten aus der EU zu verhindern. Und wenn man sich dann mal diese Ausgestaltung anschaut, was die alles können, also Zugriff auf Konten, Überweisungen zurückverfolgen, Überweisungen stoppen, Durchsuchungen anordnen und so weiter. Und wenn man dann das Register sieht, was in dieser neuen Superbehörde, das wird eine neue NSA, muss man einfach so sagen, in dieser Superbehörde alles unterbringen. Also Konten, Wohnsitze, Auto, Schließfachregister, Steuer-ID, persönliche ID, bis hin zu wirtschaftlichen Berechtigungen, Beteiligung, wird dort alles gesammelt. Und sogar internationale Beziehungen und Reisen. Also ich bin arg gefährdet, weil ich international sehr viel reise. Und
das heißt, wenn man nach Dubai nur in den Urlaub fährt, der ist schon registriert?
Wird auf jeden Fall dort registriert. Das wird auf jeden Fall so sein. Ja? So, und dann kann man natürlich schauen, wie wird die Waffe scharf geschaltet. Ja? Und dann kommt noch der digitale Euro mit hinzu. Und dann sind wir schon nah an China 2.0, nämlich Social Scoring. Der Pieper hat ein böses Interview im Börsenradio gegeben.
Wo sind die Handschellen?
Wo sind die Handschellen? Also er darf nicht mal tanken und sowas. Ja? Und das ist schlimm. Also gestern waren ja auch Kunden aus den neuen Bundesländern da, die haben das schon mal erlebt. Die sind wesentlich sensibler zu diesem Thema als Menschen, die vielleicht hier im Schwabenland wohnen und sagen, mir habet nix, ne? Wie der Schwabe so gerne sagt.
NSA, Stasi 2.0.
Ich habe dafür Aufkleber an meinem Messestand produzieren lassen. Niemand hat die Absicht, eine Stasi 2.0 zu errichten.
Okay. Wir starteten ja unser Interview mit, es geht nicht mehr darum, wie viel wir in Zukunft haben, sondern darum, was uns bleibt.
Ja.
Ein Thema ist auch Rohstoffe.
Ja.
Rohstoffzyklus, das sind ja lange Zyklen. Haben wir wieder bald so, man spricht immer von Superzyklus, besonders bei Silber, Gold und sowas?
Also es war in der Tat so, dass wir eine bittere Phase hinter uns haben. Also Ex-Gold und Silber, was immer sehr stabil ist, haben wir natürlich in der Breite der Rohstoffe mächtig verloren, ja, in den letzten Jahren. Ist aber auch zu erklären, wir hatten Lieferengpässe durch Corona und all diese Geschichten und die haben sich irgendwann mal aufgelöst, dann war wieder Ware im Markt, es gab wenig Knappheit. Das dreht sich aber gerade wieder, also gerade bei strategischen Metallen, seltenen Erden, hat China schon Restriktionen erlassen, wie viel darf eigentlich außer Land als Hauptproduzent und wie viel muss bleiben und das führt natürlich zu einer Verknappung und das merken wir gerade, ich beobachte den Bloomberg Commodity Index auf Monatsbasis plus 5%, 5 Punkte, das ist ja schon mal gut. Also wenn wir das jeden Monat mitmachen, ist das, glaube ich, ein Traumergebnis. Aber es dreht gerade. Ja? Und dann, wenn man sich mit Zyklik beschäftigt, ich hatte gute Lehrmeister, Professor Bocker und Johann Seiger.
Ja.
Und der Johann Seiger hat immer das große Bild aufgezeigt. Beim Silberzyklus, wir sind gerade in einem fantastischen Silberzyklus. Das muss man einfach sagen. Silber ist der kleine Bruder des Goldes, er läuft immer hinterher und irgendwann läuft er schneller. Und beim Silber haben wir es nun so, wir hatten damals im großen Silberzyklus, sind wir von $4.09 auf $49.50 gegangen.
Ah, das war 1980, oder?
Genau. Das war ein super Zyklus. Und wir sind jetzt auf der Hälfte der Strecke. Also ich bin sehr, sehr positiv für Silber. Silber ist eine Wette wert, aber nicht mit einem Konterpartrisiko. Also Silber nur im physischen Besitz. Und dann brauche ich den Zugriffsschutz und da komme ich wieder ins Spiel. Woanders gelagert, nicht in der EU.
Ah, verstehe. Können Sie mir erklären, warum Gold so gestiegen ist? $2.400?
Ja, relativ einfach. Also einmal gibt es natürlich Wetten auf Gold, die total gewirkt haben. Und dann muss man sich das Verhalten der Notenbanken anschauen. Ja? Die haben ja gekauft, die Russen, die Chinesen, als ob es kein Ende mehr, tun sie gerade aktuell auch noch, als ob es kein Ende mehr wäre. Und ich sage ja immer, man muss sich, in den Märkten gibt es Wölfe und Schafe, ja. Und man muss sich am Fressverhalten der Wölfe orientieren.
Das ist ein schöner Spruch. Sagen Sie es bitte nochmal.
In den Märkten oder auch bei den Menschen gibt es Wölfe und Schafe und man muss sich am Fressverhalten der Wölfe orientieren.
Jetzt haben wir schon viel gelernt. Wir haben fast durch Bitcoin. Wird das auch mal ein Rohstoff oder ist das eine Währung? Ist das ein Zockerelement? Wird das auch reguliert werden können? Bitcoin, Ihre Meinung?
Ja, die kann ich nicht abschließend fällen, weil wir noch nicht alles wissen, ja. Aber es war ja mal angedacht durch die Blockchain. Also Blockchain und Bitcoin sind ja miteinander verbunden und trotzdem zu trennen. Wer Blockchain versteht, weiß, dass es nicht nur Bitcoin ist. Bitcoin war ja mal gedacht, dezentrale Währung, Anonymität und all diese Dinge. Und da muss man einfach drüber nachdenken, wer könnte ein Interesse daran haben, diesen Bitcoin-Code mal zu entschlüsseln. Ja? Und wir wissen, dass das Schwarzgeld und besondere Organisationen den Bitcoin genutzt haben. Also gibt es ein Interesse, diesen Bitcoin-Code zu entschlüsseln und bis zurück zu verfolgen. Und wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, das hört sich sehr verschwörerisch an, ich weiß. Aber wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann könnte man ja denken, dass da auch Organisationen ein großes Interesse haben. CIA, NSA, wie sie alle heißen.
Ja, ja.
Und dann sehe ich es nicht mal so sicher.
Also ich glaube auch gar nicht mal, dass das mit Verschwörung zu tun hat, sondern einfach mit Rechenleistung. Also
das ist
noch
ja sowieso
zwei Quantencomputer noch dazu, noch ein bisschen KI und vielleicht kann man es wirklich knacken.
Das ist sowieso so, dass es Rechenleistung ist. Aber ich denke und habe ein Interesse, das herauszufinden, wer steckt eigentlich dahinter. War es wirklich Satoshi Sakamoto oder war es eine Organisation? Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir uns das Verhalten von BlackRock anschauen, die haben ja große Positionen über die ETFs aufgebaut, die nehmen aber nicht das eigene Haus als Lagerstelle, sondern haben es ausgelagert. Ja? Und das ist ein schönes Indiz dafür, dass die auch Sorge vor was haben.
Ja, die waren am Anfang dagegen und plötzlich haben sie gemerkt, oh, damit kann man Geld verdienen, dann steigen wir ein.
Genau, aber wir steigen nicht mit vollem Trikot ein, sondern wir tragen nur einen Teil des Trikots, weil den anderen Teil des Trikots ist die Lagerstätte und die ist nicht bei BlackRock.
Herr Pepe, jetzt haben wir wirklich viel gelernt. Also es geht darum, wie viel uns bleibt.
Ja.
Wir haben jetzt viel durchexerziert, Immobiliensorge. Ja, wo kann man hingehen? Dubai, Schweiz, Liechtenstein, Banken. Wie war das? 1.000 Euro, dann ja, die Anti-Money Laundry Authority.
AMLA.
Wie kann man Vermögen sichern? Rohstoffzyklus. Und Sie haben für alles eine Lösung. Also Sie haben ja ein Konzept, das heißt CSC-Konzept. Was ist das?
Ja, also mein Konzept, meine Beratungsphilosophie ist die Triversifikation. Und ist nicht die Diversifikation, sondern der Trifaktor ist noch oben drauf gekommen, nämlich Zugriffsschutz. Das ist ganz wichtig. Und Diskretion. Das macht den Trifaktor aus. Ja? Der zweite Punkt ist, wie komme ich eigentlich in die Triversifikation rein? Was muss ich machen dafür? Ja? Und das CSC ist Consulting Strategy Concept. Das erste C steht für, was ist da? Was sind deine Ziele und Wünsche? Was hast du schon getan? Wo haben wir Klumpenrisiko und so weiter und so fort? Strategy, wo willst du hin, lieber Kunde? Was sind deine Wünsche? Was ist dein Fluchtort beispielsweise? Und Konzept, das ist die Dienstleistung von mir und meinem Team. Dann schreiben wir dem Kunden ein schönes Konzept. Und ich kriege großes Feedback hier auf der Messe. Viele meiner Kunden sind hier. It works.
Das heißt, Sie befreien Ihre Kunden von den Handschellen?
Zumindest mache ich sie deutlich lockerer.
Herr Pieper, ich danke Ihnen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.